Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christiane Kesser, Mikrofon, herzlich willkommen zu dieser Sendung. Tabubruch, Dammbruch, Coup von Konservativen, Liberalen und Rechtsaußen. Das Entsetzen über die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen ist groß. Dass sich im Thüringer Landtag der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ und somit Bodo Ramelow von der Linken ausbremste, hat in ganz Deutschland ein politisches Beben ausgelöst. Wie groß seine Empörung über die eigene Partei ist, schildert uns gleich der langjährige FDP-Politiker Gerhard Baum, ehemals Bundesinnenminister. Und über die Bedeutung dieser heftig umstrittenen Wahl sprechen wir dann mit dem Politikwissenschaftler Frank Decker. Zum Schluss der Sendung schalten wir nach Washington. Dort hat die republikanische Mehrheit im US-Senat eine Amtsenthebung von Donald Trump abgelehnt, genauso wie es erwartet wurde. Zum ersten Mal ist in Deutschland ein Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD gewählt worden, und zwar völlig überraschend der weitgehend unbekannte Thomas Kemmerich. Im Fokus der massiven Kritik steht jetzt vor allem seine Partei, die FDP, die mit gerade mal 5% den Einzug in den Erfurter Landtag schaffte. Und es wird wieder einmal vielfach an dieses Zitat erinnert von FDP-Chef Christian Lindner, mit dem er die Sondierungen für eine Jamaika-Koalition nach der letzten Bundestagswahl 2017 abgebrochen hat.
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Tja, und nach der Wahl von Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen durch die Stimmen der AfD twitterte die Linke heute mit Bezug auf die FDP: lieber mit Faschisten regieren als nicht regieren. Die Aufregung ist also groß über das, was da heute im Erfurter Landtag passiert ist. Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard fasst es zusammen.
Für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Herr Christoph Kindervater, 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen.
Es war ein Schock, der am Mittag durch den Erfurter Landtag ging. Der Jubel der AfD mischte sich mit den Entsetzensrufen bei Linken, SPD und Grünen. Die AfD hatte geschlossen gegen den eigenen und für den FDP-Kandidaten gestimmt. Der Vorsitzende der kleinsten Fraktion im Landtag, Thomas Kemmerich, ist neuer Ministerpräsident in Thüringen, gewählt von der AfD, der CDU, der FDP. Der selbst geschockt wirkende Kemmerich nahm die Wahl an und wurde sofort vereidigt. Auf den Landtagsfluren machten sich Abgeordnete Luft. Wolfgang Tiefensee, Vorsitzender der Thüringer SPD, sagte:
Es ist ein unfassbarer Vorgang. Es gibt jetzt zum ersten Mal in Deutschland einen Ministerpräsidenten, der mit den Stimmen der AfD gewählt worden ist. Und es ist nicht irgendeine AfD, hier ist die Flügel-AfD, hier ist Björn Höcke an der Spitze. Und das verschärft die Situation noch einmal.
Noch weiter will die Linke gehen, deren Vorsitzende Susanne Hennig-Welso erklärte:
Es gibt einen neuen Ministerpräsidenten. Dass ich den nicht akzeptieren werde, das können Sie sich vorstellen. Wir werden definitiv um die Neuwahl kämpfen. Weil das eine Ansage ist, die weder die Wählerinnen und Wähler wollten, noch können wir akzeptieren, dass eine extreme Rechte mit Nazis in ihren Reihen hier mitregiert und das Land bestimmt.
Mike Moring, CDU-Chef, wies jede Verantwortung von sich, dass die CDU gemeinsam mit der AfD einen Ministerpräsidenten gewählt habe.
Wir haben ja gar nicht zur Wahl gestanden. Wir fühlen uns überhaupt nicht ausgetrickst. Wir haben uns für den Kandidaten der Mitte entschieden als CDU-Fraktion.
AfD-Chef Björn Höcke lehnte jede Auskunft ab. 2 Stunden später erschien der neu gewählte Ministerpräsident Thomas Kemmerich noch einmal im Landtag. Er bat um Verständnis, dass er noch kein Kabinett vorstellen könne. Wann das soweit sein würde, ließ er offen.
Wir werden ein kompetentes und vielfältiges und sachbezogenes Kabinett aufstellen. Wir sprechen eine Einladung an CDU, SPD und Grüne aus, gemeinsam staatspolitische Verantwortung für Thüringen wahrzunehmen.
SPD und Grüne lehnen jedoch jede Zusammenarbeit, jedes Gespräch mit Kemmerich ab, da er von der AfD unterstützt ins Amt gekommen sei. Wolfgang Tiefensee sagte für die SPD:
Es wird definitiv keine SPD-Minister in der Regierung Kemmerich geben. Es wird definitiv keine Kooperation, keine Duldung, keine Tolerierung einer Regierung geben, an deren Spitze ein Ministerpräsident steht, der mit den Stimmen der AfD in dieses Amt gekommen ist.
Thomas Kemmerich wurde unterdessen von den Linken, der SPD und den Grünen hart angegriffen, weil er sich von der AfD ins Amt verhelfen lassen habe. Kemmerich betonte, dass die Wahl geheim gewesen sei und er zu seinen Wahlversprechen stehe.
Und das bedeutet auch, dass die Brandmauern gegenüber den Extremen stehen, bleiben, bestehen und auch Bestand haben. Wer Kemmerich gewählt hat, hat einen erbitterten Gegner von allem gewählt, das auch nur einen Hauch von Radikalismus, rechts wie links, von Faschismus aufweist.
Die Thüringer CDU erklärte sich inzwischen zu Gesprächen mit Kemmerich bereit. Sie sei bereit, Verantwortung für das Land zu übernehmen. Das gelte, so wörtlich, in jeder Aufgabe und Konstellation.
Henry Bernhard berichtete aus Thüringen. Und im politischen Berlin stieß die Überraschungswahl in Thüringen auf wütende Entrüstung bis hin zu vorsichtigem Verständnis. In der Großen Koalition sieht man offenbar Handlungsbedarf. Am Samstag soll es ein Spitzentreffen dazu geben. Philipp May fasst die Reaktionen aus Berlin zusammen.
FDP, Scheißverein, wer lässt sich mit Nazis rein?
Berlin-Mitte. Rund 1000 Menschen protestieren an diesem Abend vor der FDP-Parteizentrale. Längst ist da klar, dass sich der vermeintliche Coup von Thüringen als ein Desaster entpuppt hat. Für die CDU, aber vor allem die FDP. Freude über einen liberalen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich, die kommt nur bei einer Partei auf, der AfD.
Es ist ein guter Tag für die Demokratie in Deutschland und in Thüringen, denn Ausgrenzung einer großen Fraktion hat nicht funktioniert,
sagt der AfD-Fraktionschef im Bundestag Alexander Gauland. Ganz anders die Bewertung in der Partei des neuen Regierungschefs ohne Regierung von Gnaden Björn Höckes. Die Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann meldet sich als eine der ersten via Twitter zu Wort. Deutliche Worte von ihr, auch am Abend im Deutschlandfunk in der Sendung zur Diskussion.
Herr Höcke ist ein Faschist. In ein brauneres Loch kann man gar nicht schauen. Und ich möchte nicht, dass einer von uns von einem solchen Menschen in ein Amt gehoben wird. Auch wenn ich verstehen kann, dass man gerne Ministerpräsident ist. Das macht keine Freude für mich als Liberale.
Sie wünsche sich, dass ihr Parteifreund Kemmerich zurücktrete, so Strack-Zimmermann unmissverständlich. Ganz anders dagegen die Parteiführung. Lautes Schweigen bis in den Nachmittag. Dann schließlich tritt FDP-Chef Christian Lindner vor die Presse. Der Versuch einer Verteidigung bei gleichzeitiger Abgrenzung.
Wir unterstützen die Ziele und Werte dieser Partei nicht. Wer umgekehrt unsere Kandidaten in einer geheimen Wahl unterstützt, das liegt nicht in unserer Macht.
So verdruckst FDP-Chef Lindner die Ereignisse in Erfurt kommentiert, so deutlich fallen nur kurze Zeit später die Statements aus der Union aus. Zunächst die volle Breitseite von CSU-Chef Markus Söder.
Es ist ein inakzeptabler Dammbruch. Ich habe nichts gegen den FDP-Kandidaten, aber es wundert einen schon, dass die FDP in Deutschland bei Jamaika sich verweigert hat, aber bei diesem Abenteuer in dieser Aktion jetzt mitmacht. Und auch die CDU erleidet damit ein hohen Maß an Glaubwürdigkeitsverlust.
Und kurz darauf dann auch die vollständige Distanzierung der CDU-Spitze. Generalsekretär Ziemiak nennt Björn Höcke einen Nazi, von dem man sich nicht wählen lassen dürfe. Und die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer wird ebenfalls unmissverständlich.
Das Verhalten der CDU in Thüringen im dritten Wahlgang geschah ausdrücklich gegen die Empfehlungen und gegen die Forderungen und Bitten der Bundespartei. Das will ich noch einmal ganz klarstellen. Ich halte dieses Verhalten auch für ausdrücklich falsch.
Falsch? Das reicht dem Koalitionspartner in Berlin nicht. SPD-Parteivize Kevin Kühnert spricht von einem einmaligen Tabubruch in Thüringen und sieht eine Mitschuld auch bei den Bundesparteien.
Annegret Kramp-Karrenbauer und Christian Lindner haben offensichtlich keine Möglichkeit gehabt, ernsthaften Einfluss auf ihre Thüringer Vertreter zu nehmen, um die Ereignisse des heutigen Tages zu verhindern.
Am Samstag soll nun sogar der Koalitionsausschuss über die Konsequenzen der Ministerpräsidentenwahl beraten. Konsequenzen, die nach Meinung auch von CDU-Generalsekretär Ziemiak nur eines bedeuten könnten.
Wir haben gerade jetzt auch mit dem Präsidium gesprochen und da war die Meinung einhellig, es kann keine Zusammenarbeit geben auf Grundlage dieser Wahl, nämlich der Zustimmung auch der AfD. Und am Ende läuft es zwangsläufig auf Neuwahlen hinaus.
Doch der Darstellung Ziemiaks im ZDF widerspricht am Abend ausgerechnet die Thüringer CDU. Landeschef Mike Moring, auch ein Mitglied im CDU-Präsidium, habe der Forderung nach Neuwahlen nicht zugestimmt, heißt es. Berlin könnte also noch länger im Krisenmodus bleiben.
Alle zusammen gegen den Faschismus!
Aus Berlin der Bericht von Philipp May. Gerhard Baum gehört seit vielen Jahren der FDP an. Er ist ehemaliger Bundesinnenminister. Guten Abend, Herr Baum.
Guten Abend.
Bundesarbeitsminister Heil von der SPD, der hat getwittert, jeder anständige Liberale sollte sich schämen, wenn sich ein FDP-Mann in Thüringen mit den Stimmen der AfD wählen lasse. Schämen Sie sich für Ihre Partei?
Ich setze darauf, dass die Partei sich deutlich distanziert Und das ist durch den Parteivorsitzenden heute nicht geschehen. Er hat die Sache runtergespielt auf die Landesebene und sagt, die Landesverbände entscheiden. Hier handelt es sich um eine Frage von nationaler Bedeutung für die ganze Republik und für die ganze FDP. Und in der FDP brodelt es. Es gibt ja bereits Stellungnahmen anderer Gremien. Also ich erwarte, dass der Bundesvorsitzende der FDP sich so äußert wie Frau Kamm-Karrenbauer, Herr Söder, Herr Kretschmer aus Sachsen, also sagt, das geht nicht und der Ministerpräsident muss sein Amt räumen und wenn er es nicht tut und auf jeden Fall müssen Neuwahlen stattfinden und die FDP muss sagen, Neuwahlen ohne Kemmerich. Der Mann hat mit dem Feuer gespielt und setzt einiges in Brand in dieser Republik. Er hat sich als Steigbügelhalter sehenden Auges, das war absehbar, hat sich die AfD zum Steigbügelhalter gemacht und ist, wenn er überhaupt regieren will, auf deren Wohlwollen irgendwie angewiesen. Das ist ein Dammbruch. Und das bedeutet, dass die Rechtsextreme, und das Rechtsextreme ist ja keine Sache, die die Deutschen gleichgültig lassen kann. Wir leben im Land der Shoah und des Holocaust. Dass Rechtsextreme jetzt politischen Einfluss gewinnen. Und wenn das weitergeht in den Kommunalparlamenten, in den anderen Landesparlamenten, dann befürchte ich Schlimmes. Ein Hauch von Weimar, sage ich nicht übertreibend, sehr wohl überlegt, liegt über der Republik. Weimar bedeutet, dass nicht nur entschiedene AfD-Wähler auftreten im Parlament, sondern dass für diese Haltung auch aus der Bürgerschaft Unterstützung entspringt. Und darauf hat der Generalbundesanwalt vor einigen Tagen hingewiesen. Der Hass und diese Neigung, Rechtsextremismus zu verharmlosen, kommt mitten aus dem Bürgertum. Herr Baum, macht mir Angst. Das macht mir wirklich Angst.
Herr Baum, jetzt haben Sie aber gerade schon gesagt, was Sie sich von der Parteiführung der FDP wünschen. Und es sieht ja im Moment ganz anders aus, denn FDP-Chef Christian Lindner, der ruft ja CDU, SPD und Grüne in Thüringen dazu auf Kemmerich eben zuzugehen. Und nur wenn das nicht passiert, dann seien Neuwahlen nötig. Und Christian Lindner hat auch gesagt, dann, nur dann könne er nicht Vorsitzender der FDP sein, wenn nicht eine Kooperation mit der AfD ausgeschlossen wird. Aber diese Kooperation, Herr Baum, die hat ja schon stattgefunden.
Ja, er müsste, wenn er seinen Worten treu bleiben will, dann muss er zurücktreten. Aber zumindest muss er jetzt sehen, dass die FDP total isoliert ist. Die einzige Partei, die Herrn Kemmerich noch die Stange hält. Und das geht nicht. Wenn er das in den nächsten Tagen nicht korrigiert, wird die Partei Schaden nehmen.
Aber was für einen Schaden glauben Sie denn, wird sie nehmen? Denn es sind ja offenbar ganz, ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Ich zitiere noch den FDP-Vize Wolfgang Kubicki, der spricht von einem großartigen Erfolg für Thomas Kemmerich und sagt, was die Verfassung vorsieht, das sollte nicht diskreditiert werden. Ist das ein Argument, das Sie irgendwie nachvollziehen können?
Nein, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mit der AfD handelt es sich um eine nichtdemokratische Partei. Man soll mit dieser Verharmlosung endlich aufhören. In Thüringen ist sie eine Höcke-Partei. Die Jugend, die AfD-Jugend will sich umbenennen in Höcke-Jugend. Wissen Sie, ich war mal als junger Mensch Hitler-Jugend. Das erinnert mich an diese Zeiten. Das darf nicht geduldet werden und es darf nicht zu einer Situation kommen, wie wir sie heute haben, dass die AfD jubelt, dass die Ausgrenzung zu Ende ist. Das ist wirklich schlimm.
Was soll das denn jetzt für die FDP heißen? Hören Sie denn viele Stimmen, die genauso empört sind wie Sie?
Ja, ich höre viele Stimmen und die Partei muss sich jetzt nicht durch einen Mann an der Spitze, sondern in ihrer Breite der Landesverbände, ein Landesverband steht übrigens in Hamburg im Wahlkampf, muss sich jetzt verbindlich äußern. Für uns, die Mitglieder, muss sagen, sowas nehmen wir nicht hin.
Schauen wir noch auf das, was von der CDU zu hören ist. Thüringens CDU-Chef Mike Moring, der bringt noch das Argument ins Spiel, wir sind ja nicht verantwortlich für das Wahlverhalten der anderen Parteien.
Ja, das sagt Herr Lindner auch. Natürlich ist man verantwortlich, wenn man sehenden Auges die Unterstützung von Nazis und Faschisten in Kauf nimmt. Das ist doch eine beschönigende, verharmlosende Bemerkung. Die akzeptiere ich überhaupt nicht.
Herr Moring argumentiert ja in dem Fall in diese Richtung, dass er sagt, er erwartet jetzt von Kemmerich, dass er sich jetzt klar abgrenzt von der AfD. Das würde Ihnen nicht reichen?
Nein, überhaupt nicht. Kemmerich hat da jetzt nichts mehr zu suchen. Er hat einen Brand in Gang gesetzt und hat eine Brandmauer, nämlich die Brandmauer zur AfD, die er gerne errichten will, die hat er eingerissen.
Glauben Sie, Herr Baum, dass es eine Absprache zwischen CDU und FDP in Thüringen gegeben hat?
Die haben gewusst, was da auf sie zukommt. Sie sind ja auch gewarnt worden. Wenn Frau Karrenbauer sagt, sie hätte ihre Partei gewarnt, hat sie ja vorher was gewusst. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass in einem Landesparlament, wo man zusammensetzt, das verborgen geblieben ist, was die AfD im Schilde fühlt. Da ist der Kemmerich nicht in die Falle gegangen. Der wusste ganz genau, was er machte.
Was glauben Sie, wird jetzt die nächsten Tage passieren, auch von Seiten der FDP aus?
Ja, FDP wird, da werden jetzt einige Stimmen laut werden, hoffe ich. Einige sind ja schon laut geworden, also hier etwa Nordrhein-Westfalen, die FDP, hat sich ganz klar ausgesprochen für Neuwahlen und nicht erst nach verschiedenen Versuchen, Neuwahlen herbeizuführen. Die müssen die FDP erwarten, dass die FDP jetzt zusammen mit CDU, FDP, CDU, SPD, Grüne für Neuwahlen stimmt.
Herr Baum, sagen Sie uns noch zum Schluss, wenn das nicht passiert, ist die FDP dann noch Ihre Partei?
Ich wage nicht, in die Zukunft zu blicken. Also ich habe schwierige Zeiten, aber auch sehr gute Zeiten in der FDP erlebt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass eine liberale Partei in diesem Lande wichtig ist. Da, im Moment kämpfe ich dafür.
Sagt Gerhard Baum von der FDP, ehemaliger Bundesinnenminister. Herr Baum, danke für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Und das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Im Studio ist jetzt bei mir der Politikwissenschaftler Professor Frank Decker von der Uni Bonn. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, zum ersten Mal in Deutschland ein Ministerpräsident mit Stimmen der AfD gewählt. Wir haben gerade von Herrn Baum gehört, ein Hauch von Weimar sei das. Würden Sie das auch so einordnen?
Ja, man soll vielleicht vorsichtig sein mit alarmistischen Prognosen, also so viele Parallelen gibt es dann vielleicht doch nicht. Aber auf der anderen Seite das Ganze auch nicht verharmlosen. Wir haben sicherlich in Thüringen eine besondere Situation. Das Ganze wäre nicht eingetreten, wenn nicht die Linken und die AfD zusammen gleichsam eine negative Mehrheit gehabt hätten. Und das hat wiederum mit dem Faktor Bodo Ramelow zu tun. Ansonsten wäre die Linke nicht so stark. Sie ist auch nicht so stark in Ostdeutschland. Allerdings, und das ist die Verantwortung der demokratischen Parteien, dieses Ergebnis in Thüringen war ja absehbar. Und man hätte sich darauf vorbereiten müssen. Man hätte sehen müssen, wie man in einer solchen Situation zusammenkommt, koalitionspolitisch. Und das müssen sich jetzt insbesondere Union und FDP vorwerfen lassen. Auch die Strategie der Äquidistanz zur Linken und zur AfD, die lässt sich ja in dieser Form nicht aufrechterhalten. Sie wird eigentlich auch nicht praktiziert. Denken Sie etwa daran, dass die FDP im Deutschen Bundestag mit der Linken in der Opposition durchaus zusammenarbeitet. Die haben zum Beispiel einen gemeinsamen Antrag für eine Reform des Wahlrechts eingebracht, während die FDP auf der anderen Seite auch im Bundestag jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt.
Warum glauben Sie denn, waren in Thüringen CDU und FDP bereit, so weit zu gehen?
Also bei der FDP kann ich es nicht wirklich abschätzen, aber in der Union ist es sicherlich so, und das gilt nicht nur für die thüringische CDU, sondern da gibt es natürlich einen Teil in der Partei, die sagen, also wir liegen doch mit unseren inhaltlichen Positionen eigentlich näher bei der AfD. Da gibt es ja auch Abspaltungstendenzen, also damit auch Sympathie für eine Zusammenarbeit mit der AfD. Und wir haben ja gesehen, im ersten Wahlgang hat der AfD-Kandidat 3 Stimmen mehr bekommen, als die AfD Sitze hat. Die sind ja dann vermutlich auch aus dem Lager von CDU oder FDP gekommen.
Jetzt rätseln alle, gab es eine Absprache oder nicht? Was glauben Sie?
Also es deutet zumindest darauf hin, dass man wusste bei der Union und bei der FDP, was da die AfD im Schilde führt. Ob es da explizite Absprachen gegeben hat, darauf kommt es dann am Ende gar nicht mehr an, sondern sie sind sehenden Auges in diese Situation hineingekommen, haben sich darin hineintreiben lassen und tragen damit natürlich auch die Verantwortung dafür.
Herr Decker, sehen Sie darin jetzt auch einen Dammbruch für eine Zusammenarbeit zwischen CDU, eventuell auch FDP, auf alle Fälle AfD in Thüringen und eventuell sogar darüber hinaus?
Ich glaube das nicht. Also wenn man in der Metaphorik bleibt, der Damm kann ja auch wieder errichtet werden oder die Brandmauer kann wieder errichtet werden. Und es deutet doch sehr viel darauf hin, dass Kemmerich zurücktreten wird und den Weg freimachen wird für Neuwahlen. Und dann könnten am Ende die Union, die FDP den Schaden haben, nicht unbedingt die AfD, und Ramelow und die Linke würde möglicherweise sogar noch profitieren. Also ich glaube, Union und FDP haben sich mit diesem Vorgehen, mit diesem, muss man wirklich sagen, kopflosen Vorgehen in Thüringen dann keinen Gefallen getan, ganz abgesehen davon, dass sie natürlich auch die gesamte Partei, die Bundespartei dort mit hineinziehen. Und es war ja schon auffällig heute, dass die Unionsseite sich ganz klar davon distanziert hat, während es in der FDP eben dort auch unterschiedliche Stimmen gegeben hat.
Lassen Sie uns genau darüber noch sprechen. Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die hat eben explizit gesagt, diese Wahl war gegen den Willen der Bundespartei, würde aber auch heißen, der CDU-Landesverband in Thüringen hat sich einfach hat sich gegen die Bundespartei gestellt, folgt nicht der Parteichefin.
Natürlich ist es so, dass Landesverbände auch autonom sind in solchen Entscheidungen. Nur hier geht es ja auch nicht um irgendeine Entscheidung. Also das ist von großer, auch nationaler Bedeutung, dass es mir schwerfällt nachzuvollziehen, warum man sich dort so widerspenstig gezeigt hat. Moring ist Präsidiumsmitglied in der CDU. Ich glaube, auf ihn wird jetzt ganz starker Druck ausgeübt werden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er sich im Amt wird halten können. Er hat ja einen regelrechten Schlingerkurs hingelegt. Er hat ja noch am Wahlabend sich gewissermaßen Bodo Ramelow angedient, sogar das Wort Koalition in den Mund genommen, um dann heute bei einer Unterstützung eines FDP-Kandidaten mit dessen Unterstützung der AfD zu landen. Ich glaube nicht, dass er als Landesvorsitzender noch weiter tragbar ist.
Aber Sie haben es auch schon angesprochen, es gab durchaus in der CDU auch positive Reaktionen diesem Szenario gegenüber. Und in der FDP gehen die Reaktionen auch weit auseinander. Muss man sagen, die CDU und die FDP sind bundespolitisch gesehen gespaltene Parteien?
Nein, also wir haben einen Unterschied zum einen zwischen West und Ost. Also diese Tendenzen, sich durchaus auch einer Zusammenarbeit mit der AfD zu öffnen, die gibt es eigentlich nur im Osten. Und die repräsentieren jetzt auch nicht unbedingt die Mehrheitslinie der dortigen Landesverbände. Da haben sich ja andere heute auch oft im Sinne der Bundespartei geäußert, etwa Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident. Also im Osten haben wir sicherlich diese Situation einer Gespaltenheit, aber auf die Bundesparteien bezogen, in beiden Parteien, das gilt auch für die FDP, sind diese Stimmen ganz klar in der Minderheit.
Was bedeutet das jetzt für die Große Koalition? Wir haben gehört, es soll am Wochenende ein Krisentreffen geben.
Also ich denke schon, die Grünen haben sich ja heute ganz eindeutig geäußert. Sie sind ja ein potenzieller Partner für die Union, vielleicht in der nächsten Bundesregierung. Aber auch für die SPD wird das so sein, wenn das nicht ausgeräumt wird in Thüringen. Das heißt mit anderen Worten, wenn Kemmerich nicht zurücktritt und dort der Weg freigemacht wird für baldige Neuwahlen, dann hätte die SPD natürlich auch ein Glaubwürdigkeitsproblem auf der Bundesebene, wenn sie das einfach durchgehen lässt. Und insoweit kann sie eigentlich ganz beruhigt sein, dass sich die CDU, sowohl die CDU als auch die CSU heute so entschieden geäußert haben. Das bedeutet ja, sie werden jetzt maximalen Druck ausüben auf die Thüringer Parteifreunde, dass dieses Desaster jetzt bald zum Ende kommt.
Sagen Sie uns noch kurz, was kann die Politik aus diesem Szenario lernen?
Also wir sehen zum einen, die AfD wirkt. Und die anderen Parteien haben keine wirkliche Strategie im Umgang mit der AfD. Und das andere, was man lernen sollte, wir müssen endlich mal darüber nachdenken, ob wir diesen Modus der geheimen Wahl der Ministerpräsidenten, auch des Bundeskanzlers, das ist in allen Landesverfassungen und im Grundgesetz so geregelt, ob das so bleiben kann, denn es ist eigentlich ein Verstoß gegen die Demokratie. Natürlich kann jeder Abgeordnete wählen, wen er will. Es gibt das freie Mandat. Aber er muss für sein Votum öffentlich einstehen. Und das funktioniert nur bei einer offenen Wahl. Nochmal der Hinweis, im ersten Wahlgang müssen ja drei Abgeordnete aus den demokratischen Parteien, das können durchaus ja das kann durchaus auch aus dem linken Lager gekommen sein. Wir wissen es nicht, weil geheim abgestimmt wird. Die haben also dann für den AfD-Kandidaten gestimmt. Ich finde, wir als Wähler, die Öffentlichkeit hat ein Anrecht darauf zu erfahren, wie sich Abgeordnete bei einer solchen Frage, da geht es um den Bestand oder Nichtbestand einer Regierung, die ja die Grundlage aller weiteren Politik und Gesetzgebung ist, wie sich die Abgeordneten in einer solchen Frage verhalten. Deshalb sollte darüber offen abgestimmt werden.
Sagt der Politikwissenschaftler Frank Decker von der Uni Bonn. Vielen Dank dafür. Und wir kommen um 23.35 Uhr zu Kurzmeldungen dieses Tages. Gegen das neuartige Coronavirus gibt es weiterhin noch kein Heilmittel. Die Weltgesundheitsorganisation in Genf dementierte anderslautende Medienberichte. Dietrich Karl Meurer.
Es gibt keine bekannte wirksame Therapie gegen das Coronavirus. Das sagte auf Nachfrage in Genf der Sprecher der Weltgesundheitsorganisation Tarek Jasavirić. Damit dämpfte er die Hoffnung auf eine schnelle Lösung der Gesundheitskrise, die vor allem China in Schach hält. Zuvor hatten chinesische Medien über angeblich bahnbrechende Medikamente berichtet, mit denen Infizierte behandelt werden könnten. Und ein britischer Privatsender hatte den bedeutenden Durchbruch bei der Entwicklung eines Impfstoffs verkündet. Diese Meldungen ließen die Ölpreise sprunghaft ansteigen. An den Aktienmärkten griffen die Anleger zu, die Indexe stiegen. Die Schweizer Börse knackte erstmals überhaupt die 11.000er-Marke. Der amerikanische Hersteller Gilead teilte mit, er habe in China mit klinischen Studien mit Patienten begonnen, die mit dem neuen Virus infiziert sind. Dabei komme ein experimentelles Medikament zum Einsatz. Man könne aber noch nicht sagen, ob dieses Mittel sicher und wirksam ist. Die Entwicklung und Erprobung von Medikamenten oder Impfstoffen gegen einen neuen Erreger dauert normalerweise viele Jahre und ist oft mit Rückschlägen behaftet.
Gesundheitsminister Spahn besuchte heute die Südpfalz-Kaserne in Germersheim, wo sich seit dem Wochenende 120 China-Rückkehrer in Quarantäne befinden. Sebastian Barth.
Auch wenn es in Deutschland nur 12 Infizierte gibt, bislang nahezu ohne Krankheitsanzeichen, hält der Gesundheitsminister die Quarantäne für richtig.
Ich denke, der Umstand, dass wir eben 2 Infektionen trotz Symptomfreiheit haben, zeigt ja, dass es richtig war, aus der Region Wuhan heraus unsere Landsleute und ihre Familien ausfliegend diese zentrale Unterbringung hier zu machen.
Die Krankheit breitet sich in China immer weiter aus. Schon allein deshalb müsse man wachsam sein, betonte Spahn. Das Virus müsse erforscht werden, sowohl wie es sich verbreitet, als auch wie man es bekämpfen kann. Deshalb hat er sich gestern mit den Gesundheitsministern von Frankreich und England in Paris und London getroffen. Die Forschung müsse gebündelt werden, so Spahn. Das will er jetzt für die EU auf den Weg bringen.
Deswegen soll es ein Gesundheitsministertreffen in der Europäischen Union geben. Ich denke, das wird in den nächsten Tagen dann auch stattfinden können, um einfach zu einer gemeinsamen Einschätzung für Europa und die Europäische Union zu kommen.
Dabei soll auch besprochen werden, wie man Reisebestimmungen gegebenenfalls europaweit ändert, wenn das Coronavirus sich in China weiter ausbreitet.
Der türkische Präsident Erdogan hat der syrischen Armee mit einem Angriff gedroht. Thomas Bohrmann.
Erdogan stellte der syrischen Armee ein Ultimatum bis Ende dieses Monats. Sollten sich die syrischen Soldaten bis dahin nicht zurückgezogen haben, so Erdogan vor Parteifreunden, sehe sich die Türkei gezwungen, diesen Rückzug zu erzwingen. Das heißt, notfalls würden türkische Soldaten syrische Truppen angreifen, falls die nicht freiwillig abziehen. Die Türkei hat in der umkämpften syrischen Provinz Idlib Soldaten in mehreren Beobachtungsposten stationiert. Das hatte die Türkei vor knapp 1,5 Jahren mit Russland vereinbart, um den Waffenstillstand in Idlib zu kontrollieren. Der wird jedoch ständig gebrochen. Seit dem Vormarsch syrischer Truppen am vergangenen Montag liegen 2 der türkischen Beobachtungsposten auf syrisch kontrolliertem Gelände. Nach türkischen Angaben waren bei den Angriffen der syrischen Armee am Montag 8 türkische Soldaten und Militärangehörige getötet worden. Die Türkei unterstützt in Idlib die islamistischen Rebellen. In dem umkämpften Gebiet sind Hunderttausende Flüchtlinge unterwegs in Richtung Türkei. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu warf der syrischen Regierung vor, mit ihrer aggressiven Politik eine humanitäre Katastrophe zu verursachen. Çavuşoğlu sagte dem ARD-Hörfunk:
"We are taking measures on the ground to stop this aggression.
Wir unternehmen Schritte, um diese Aggression zu stoppen und um die vertriebenen Menschen zurück in ihre Heimatorte zu bringen."
Rumäniens Ministerpräsident Ludovic Orban ist durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden. Clemens Fehrenkotte.
261 Abgeordnete stimmten für den Antrag der oppositionellen Sozialdemokraten PSD, die von der Regierung geplante Änderung des Kommunalwahlgesetzes abzulehnen. Begründung, so kurz vor den im Sommer stattfindenden Kommunalwahlen könne die Regierung das Wahlrecht nicht ändern. Ministerpräsident Orbán hatte das Votum über dieses Gesetzesvorhaben mit der Vertrauensfrage verbunden. Hintergrund der seit Monaten schwelenden innenpolitischen Kontroverse: Ludwig Orbán wollte das Kommunalwahlrecht ändern, statt Kommunalpolitiker und Bürgermeister nur in einem Wahlgang wählen zu lassen. Dies hatte oftmals die postkommunistische PSD begünstigt, sollten künftig bei Nichterreichen der absoluten Mehrheit in der ersten Runde in einer zweiten Runde Stichwahlen entscheiden. Dies lehnte die PSD, die bis Oktober des letzten Jahres die Regierung stellte, ab. Staatspräsident Klaus Johannes, der Ludwig Orbán politisch nahesteht, hat den jetzt abgewählten Ministerpräsidenten erneut mit der Bildung einer weiteren Minderheitsregierung beauftragt. Durch die heutige Abwahl könnte der Weg zu vorgezogenen Parlamentsneuwahlen eingeschlagen werden. So könnten sie zusammen mit den Kommunalwahlen im Juli stattfinden und damit die innenpolitische Lähmung des Landes beenden.
Die deutschen Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass es mehr rechtsextremistische Gefährder in Deutschland gibt als bisher angenommen. Dirk Rodenkirch.
Der Präsident des Bundeskriminalamtes Münch sagte, die Staatsschützer der Polizei müssten prüfen, ob die Zahl der als Gefährder eingestuften erhöht werden müsse. Das BKA gehe davon aus. Wir müssen stärker schauen, ob wir alle Personen wirklich kennen, die von Bedeutung sind. Wenn wir in Ermittlungsfällen tiefer einsteigen, entdecken wir auch mehr, so Münch beim Europäischen Polizeikongress in Berlin. Als Beispiel nannte er den Fall des Bundeswehrsoldaten Franco A., bei dem die Ermittler am Ende auf ein rechtes Netzwerk gestoßen sind. Das BKA entwickelt laut Münch derzeit ein System, mit dem eingeschätzt werden soll, wie hoch das Risiko ist, das von einzelnen rechtsextremen Gefährdern ausgeht. Für islamistische Gefährder gibt es bereits ein solches System. Als Gefährder bezeichnet die Polizei Menschen, denen sie schwere Gewalttaten bis hin zu Terroranschlägen zutraut. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang ist dafür, den Handlungsspielraum rechtsextremer Gruppierungen weiter einzuschränken. Etwa indem sie verboten werden, wie im Fall der Neonazi-Organisation Combat 18.
Papst Franziskus hat den Erzbischof und Präfekten des päpstlichen Hauses, Georg Genswein, bis auf Weiteres beurlaubt. Jörg Seiselberg.
Georg Genswein ist bis auf Weiteres nicht mehr an der Seite von Papst Franziskus. Der Vatikan aber versucht, den Eindruck einer Degradierung zu vermeiden. Es habe eine, Zitat, gewöhnliche Umverteilung verschiedener Pflichten und Funktionen gegeben, sagt Papstsprecher Matteo Bruni. Demnach soll sich Genswein künftig stärker auf seine andere Aufgabe konzentrieren, die des Privatsekretärs des emeritierten Papstes Benedikt. Zuvor hatte die katholische Tagespost berichtet, Genswein sei von seiner Aufgabe als Präfekt des päpstlichen Hauses auf unbestimmte Zeit freigestellt worden. Hintergrund der Maßnahme gegen den deutschen Erzbischof sei der Ärger des Papstes über eine umstrittene Buchveröffentlichung im vergangenen Monat, in der Benedikt den Zölibat verteidigt hatte. Für den Wirbel um das Buch, das als Kritik an der Linie des aktuellen Papstes ausgelegt wurde, soll Franziskus vor allem Genswein verantwortlich gemacht haben. Bereits in den Wochen nach der Veröffentlichung des umstrittenen Buches fehlte Genswein in den Generalaudienzen. Als Präfekt des päpstlichen Hauses gehört es zu seinen Aufgaben, bei Generalaudienzen an der Seite des Papstes zu sein. Genswein ist seit 2005 Privatsekretär Benedikts. Nach der Wahl Franziskus zum Papst hatte dieser Genswein als Präfekt des päpstlichen Hauses bestätigt.
Und den Tag an der Börse in Frankfurt fasst Dorothee Holz zusammen.
Ein schwacher Start in den Handelstag, der aber ganz schnell vergessen war. Nachdem Meldungen über die Ticker liefen, dass chinesische Forscher einen Durchbruch bei der Bekämpfung des Coronavirus erreicht hätten, hellte sich die Stimmung auf. Der DAX schoss kräftig nach oben, legte 1,5% zu auf 13.478 Punkte. Es war der dritte Gewinntag in Folge. Der Aktienmarkt hat die herben Verluste der Vorwoche damit fast wettgemacht. Alles hängt aber davon ab, ob es tatsächlich bei der Bekämpfung des Coronavirus Fortschritte gibt. Die Unternehmen müssen sich weiter dagegen wappnen, müssen ihre Mitarbeiter schützen. BMW verlängert den Produktionsstopp seiner Werke in China um eine Woche. Die Sportartikelhersteller Adidas und Nike bekommen die Auswirkungen ebenfalls deutlich zu spüren. Das Coronavirus bringt das China-Geschäft der beiden Konzerne fast zum Erliegen. Auch die Luftfahrtindustrie hat mit den Folgen zu kämpfen. Weltweit haben Airlines ihre Flüge nach China abgesagt. Die wirtschaftlichen Folgen scheinen aber begrenzt zu sein. Der Chef der British Airlines-Mutter IAG gab gegenüber Bloomberg Entwarnung. Aktuell seien kaum Folgen zu erkennen. Aktien der Lufthansa haben mit einem Kursplus von 3,5% darauf reagiert. DAX-Spitzenreiter war der Chiphersteller Infineon. Die Aktien hoben um über 10% ab. Infineon hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet, hat seine Jahresprognose bestätigt und macht Hoffnung auf bessere Zeiten. Der Konzern sieht in der E-Mobilität einen bedeutenden Wachstumstreiber.
Der Siemens-Konzern wird die Klimadebatte nicht los. Bei der Hauptversammlung in München dominierte das Thema heute vor und in der Münchner Olympiahalle. Die vorgelegten Quartalszahlen gerieten dabei fast schon zur Nebensache. Michael Watzke berichtet aus München.
Eine Menschenkette aus bis zu 2000 Demonstranten fordert Siemens heute vor der Münchner Olympiahalle auf: Stoppt die Adani-Kohlemine in Australien. Viele Klimaaktivisten sind wütend auf Siemens und dessen Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser.
Hey Siemens, das mag ein kleiner Vertrag sein mit dieser Kohlemine in Australien, aber es ist ein Katastrophenvertrag.
Es hilft nicht, dass wir gepredigt kriegen, ihr Bürger müsst nachhaltig sein, fliegt weniger, isst weniger Fleisch, pflanzt Bäume, alles wunderbar, aber das wird es nicht retten.
Siemens behauptet, bis 2030 klimaneutral zu sein. Das funktioniert wenig, wenn man eine Kohlemine unterstützt, die bis 2080 noch Kohle fördert.
Mehrere Klimademonstranten von Greenpeace geraten mit der Polizei aneinander, denn sie legen sich so vor die Halleneingänge, dass die Siemens-Aktionäre über sie drübersteigen müssen. Viele Anteilseigner reagieren verärgert. Sie unterstützen Joe Kaeser harten Kurs in der Umweltdebatte.
Selbstverständlich. Wir leben in einer Rechtsgesellschaft und da muss das Recht auch für alle gelten. Ja? Und wenn ich einen Vertrag abgeschlossen habe, dann muss ich mich daran halten. Ja?
Vertragstreue ist Kaesers entscheidendes Argument dafür, nicht auf die Forderungen der Klimademonstranten einzugehen. Immer wieder betont der Siemens-Chef in der Hauptversammlung, es sei ein Fehler gewesen, den Vertrag mit Adani zu unterschreiben, aber man könne nun nicht mehr davon zurücktreten. Kaeser äußert sogar Verständnis für die Demonstranten.
Und das ist gut. Und es ist wichtig, dass sich unsere Kinder ihrer Zukunft annehmen. Aber Proteste allein bringen noch keine Lösungen.
Da erhält Kaeser Applaus von den meisten Aktionären in der Halle. Später melden sich viele Kritiker zu Wort. Varsha Jaiman vom australischen Fridays for Future sagt, es sei eine Schande, dass Siemens den Vertrag mit Adani unterzeichnet habe, während Australien brenne. Helena Marschall von Fridays for Future Deutschland wirft Siemens eine unehrliche Inszenierung als Klimakonzern vor und warnt Kaeser, sie verlieren ihre Kunden, zumindest die zukünftigen. Kaeser antwortet Marschall mit den Worten, wir sind uns einig über die Diagnose, aber die Therapie haben bisher nur wir begonnen. Der Siemens-Chef wirkt in der Klimadebatte bisweilen auch frustriert. Zitat, bei solchen Themen kann man nicht gewinnen, weil der Anspruch, den viele auf der anderen Seite haben, ein legitimer ist. Gleichzeitig wirft Kaeser seinen Kritikern vor, ein Geschäftsmodell Aktivismus zu betreiben. In der Pressekonferenz vor der Hauptversammlung hatte Kaeser Siemens als besonders umweltfreundlichen Industriekonzern gelobt.
Insoweit mutet es sich schon fast grotesk an, dass wir durch ein Signaltechnikprojekt in Australien zur Zielscheibe doch zahlreicher Umweltaktivisten geworden sind.
Manche Investoren halten Kaeser aber vor, den Streit um das Adani-Projekt durch widersprüchliche Botschaften selbst befeuert zu haben. So nannte Vera Diehl von Union Investment die Kommunikation rund um Adani ein Desaster.
Aus München der Bericht von Michael Watzke. Für die US-Demokraten war die Sache klar. Sie sahen es als erwiesen an, dass Trump die ukrainische Regierung zu Ermittlungen gegen seinen politischen Gegner Joe Biden gedrängt hat, um den Wahlkampf zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Das Repräsentantenhaus hatte Donald Trump wegen Machtmissbrauchs und Behinderung der Kongressermittlungen angeklagt. Das Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten im US-Senat ist allerdings jetzt schon zu Ende. Die Republikaner Die amerikanische Mehrheit im Senat hat, wie erwartet, eine Amtsenthebung abgelehnt. Jan Bösche beobachtet das für uns in Washington. Herr Bösche, wie ist denn die Abstimmung genau ausgegangen?
Ja, im Prinzip haben die beiden Parteien in den meisten Fällen entlang der Parteilinien abgestimmt, also so wie das vorher auch erwartet worden war. Es gab vorher noch einmal die Chance und die Gelegenheit für die Senatoren, ihre Meinung zu äußern und da wurden die beiden Argumentationslinien wieder sichtbar. Also die Demokraten, die dem Präsidenten einen Machtmissbrauch vorwerfen, sagen, dass der Fall wirklich gut belegt sei und dass man hier wirklich den Präsidenten stoppen müsse in seiner Missachtung der Regeln, die in den USA nun mal gelten würden. Während die Republikaner auf der anderen Seite vor allem das Verfahren angriffen, den Demokraten vorwarfen, hier sehr, sehr parteiisch vorgegangen zu sein, dass die Institutionen missbraucht hätten, und das wiederum müsse von den Republikanern gestoppt werden. Die Abstimmung, wie gesagt, entlang der Parteilinien. Wir haben einige Senatoren vorher beobachtet, zum Beispiel bei den Demokraten. Da gab es drei Zentristen, die darüber nachgedacht haben, möglicherweise den Präsidenten auch freizusprechen, wie die Republikaner es vorhatten. Wir dürfen nicht vergessen, November wird gewählt und die Senatoren müssen sich da ihren Wählern in ihren Bundesstaaten verantworten. Aber am Ende haben diese drei Demokraten mit dem Rest der Partei für das Impeachment gestimmt. Dann die Überraschung des Tages war Mitt Romney, Senator aus Utah, früherer Präsidentschaftskandidat der Republikaner, der sich dann nicht gegen die eigene Parteilinie gestellt hat.
Was bedeutet das jetzt, dass Mitt Romney zumindest in einem Anklagepunkt gegen Trump gestimmt hat?
Genau, er hat es in einem Anklagepunkt getan. Es gab ja zwei Anklagepunkte. Der eine war Machtmissbrauch und der zweite war Missachtung des Kongresses, weil Donald Trump nämlich alle Zeugen geblockt hat und verhindert hat, dass Dokumente für diese Ermittlungen herausgegeben wurden. Mitt Romney hat sich entschieden, in der Frage Abuse of Power, also Machtmissbrauch, gegen den Präsidenten zu stimmen. Er hat gesagt, es sei ihm sehr, sehr schwer gefallen, aber er würde sich da von seinem Glauben leiten lassen und von dem Eid, den er geleistet habe, und es sei nun mal für ihn klar, dass der Präsident mit seinem Agieren in der Ukraine sozusagen gegen die Regeln verstoßen hat und dass das Weiße Haus nicht überzeugend argumentiert hat, warum das richtig war, was der Präsident dort getan hat. Die Auswirkung ist für den Präsidenten eindeutig, weil er kann jetzt nicht behaupten, dass er in einem parteilichen Verfahren freigesprochen wurde, weil eben doch halt ein Republikaner sich gegen ihn gestellt hat. Auf der anderen Seite sehen wir schon, dass innerhalb der Partei jetzt Kritik an Romney laut wird. Der Sohn von Donald Trump hat sogar gefordert, dass Mitt Romney aus der Partei ausgeschlossen werden müsste, weil er sich hier gegen den Präsidenten gestellt hat.
Wie hat dieses Amtsenthebungsverfahren die Stimmung unter den Wählern beeinflusst?
Also ganz grundsätzlich muss man sagen, dass dieses Thema wie viele andere Themen hier in den USA, politische Themen, wirklich in den beiden Lagern völlig unterschiedlich gesehen werden. Diese beiden Lager etwa 50-50. Entweder denken sie, dass Donald Trump eine gute Arbeit macht, oder sie lehnen ihn völlig ab. Und da hat es auch im Rahmen dieses Verfahrens wenig Verschiebungen gegeben. Also wer ihn gut fand, findet ihn weiter gut. Wer ihn immer schon kritisch gesehen hat, findet ihn weiterhin kritisch und hat dafür vielleicht neue Argumente gefunden. Die Umfragen, sie haben natürlich ziemlich gezappelt, je nachdem wer und wie gefragt wurde. Mit der Zeit wurde die Stimmung sogar eher gegen eine Amtsenthebung deutlich, eher nach dem Argument, dass vielleicht die Wähler doch am Ende des Jahres entscheiden sollten. Aber grundsätzlich, wenn man mal das große Bild sich anguckt, sind die Lager hier so festgefahren, dass es da nicht wirklich eine Veränderung weder nach hier oder nach dort gegeben hat.
Vielen Dank für diese Einschätzungen und Informationen aus Washington, Jan Bösche. Und jetzt hat mein Kollege Marco Langer die Presseschau von morgen.
Ja, das war kein Mittwoch wie jeder andere. Das finde nicht ich, sondern das findet die Frankfurter Rundschau. Zitat: Was werden spätere Historiker über diesen Tag sagen? Vielleicht das Folgende. Am 5. Februar 2020 hat die bürgerliche Mitte der Bundesrepublik Deutschland ihr hässliches Gesicht gezeigt. In Thüringen herrscht nun endgültig das Chaos, meinen die Lübecker Nachrichten. Es gäbe da jetzt eine Regierung, die aber keine Mehrheit hat, keine Mannschaft und keinen Plan. Neuwahlen sind unausweichlich. Auch der Mannheimer Morgen spricht von einem Fiasko für die Demokratie und schreibt weiter: Wenn schon die FDP den Verstand verloren hat, kann die CDU vielleicht noch retten, was zu retten ist. Sie muss den 5% Regierungschef Kemmerich überzeugen, die Vertrauensfrage zu stellen, seine Abwahl herbeizuführen und Neuwahlen zu ermöglichen. Das Kompliment, das die Zeitung Die Welt dem neuen Ministerpräsidenten macht, das ist gar keines. Zitat: Thomas Kemmerich ist in Thüringen das Kunststück gelungen, sich vor seinen Wählern so zu verbeugen, dass sie nur noch sein Gesäß sehen. Die Pforzheimer Zeitung überlegt: Entweder haben CDU und FDP die Taktik der AfD nicht durchschaut, ihren Kandidaten im dritten Wahlgang fallen zu lassen und für Kemmerich zu stimmen. Das wäre naiv und peinlich. Oder aber es gab eine heimliche Absprache zwischen CDU, FDP und AfD zu diesem Vorgehen. Das wäre hinterlistig und undemokratisch. Die Süddeutsche Zeitung ist erstaunt über so manche Reaktion. Selbst nach der Wahl von Thomas Kemmerich war sich Thüringens CDU-Chef Mike Moring, Verzeihung, nicht zu doof, mit großer Geste zu erklären, es sei jetzt dringend an der FDP klarzumachen, dass es keine Koalition mit der AfD gebe. Das ist Bauernfang der übelsten Sorte. Auf Seiten der AfD in Thüringen um ihren Spitzenmann Höcke hat die Rheinpfalz eine klare Strategie ausgemacht. Der rechte Flügel um Höcke setzt nicht weiter auf Fundamentalopposition, sondern versucht, weiter zu spalten, insbesondere die CDU. Kann die Bundes-CDU der Basis im Osten nach diesem Schock noch glaubhaft die Abgrenzung zur AfD vermitteln, fragt das Blatt. Wie der bisherige Ministerpräsident Ramelow gestürzt wurde, dazu bemerkt das Neue Deutschland, man muss dies einen kalten Putsch nennen. Bisher waren es Einzelfälle in der Kommunalpolitik, in denen Vertreter demokratischer Parteien mit AfDlern anbandelten. Jetzt aber hat die Hemmungslosigkeit die große Politik erreicht. Wer geglaubt oder zumindest gehofft hatte, Parteien wie CDU und FDP seien im Kern immun gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD, der sieht sich seit Mittwochnachmittag eines erschreckend Schlechteren belehrt. Und schließlich das letzte Wort in dieser Presseschau, das soll die Thüringer Allgemeine aus der Landeshauptstadt haben. Zitat: Scheinbar waren alle Mittel und Tabubrüche recht, um politische Ziele zu erreichen. Dies ist ein herber Rückschlag für das Vertrauen der Menschen in die parlamentarische Demokratie, schreibt die Thüringer Allgemeine aus Erfurt.
Dankeschön. Das war die Presseschau von morgen, vorgetragen von Marco Langer. Und damit geht die Sendung Das war der Tag zu Ende. Ab 5.05 Uhr bringen die Kollegen von den Informationen am Morgen Sie wieder auf den aktuellen Stand. Dann geht es natürlich auch wieder um die jüngsten Entwicklungen in Thüringen, unter anderem dann mit einem Interview mit Bernhard Vogel, den ehemaligen Ministerpräsidenten in Thüringen und Ehrenvorsitzender der Landes-CDU. Am Mikrofon dieser Sendung war Christiane Kess im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend bzw. eine gute Nacht.